So viel gleich am Anfang. Schwimmen reicht als alleiniger Sport im Alter nicht aus.
Wann und wie sollten wir das Schwimmen für Schlaf und Gesundheit einplanen?
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
Hallo Michaela, wie geht es dir?
Oh, mir geht's sehr gut. Und passend zur Folge bin ich in den letzten Tagen so viel geschwommen. Ich konnte mich bei der wunderbaren, krassen Hitze ins Freibad verziehen. Und unser Wellenbad ist so wunderbar kühl. Oh, und das ist wie am Strand sein. Und das ist wirklich schön, wenn man dann eben vor der Hitze fliehen kann.
Ja, jetzt sind wir ja schon fast im Thema.
Ja.
Aber wir sind ja noch ein Thema aus der letzten Folge ganz kurz schuldig. Es haben mich tatsächlich zu viele Leute darauf angesprochen, was denn mein erstes Cola-Erlebnis gewesen wäre. Was wäre denn daran so Besonderes gewesen?
Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, was das für ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben hätte sein können.
Ja, eigentlich, die Story ist überhaupt nichts Besonderes. Es ist halt nur etwas für mich vielleicht Typisches. Also, es war in der Schule, dort gab es Sportunterricht und danach hatte ich viel Durst und ich hatte nichts zu trinken dabei.
Ja.
Ein Freund oder Klassenkamerad hat mir dann eine Cola-Dose angeboten. Warum der dann vielleicht zwei hatte oder seine nicht getrunken hat, das weiß ich heute nicht mehr. Aber er hat mir dann seine Cola-Dose gegeben.
Ja.
Dann dachte ich, okay, eigentlich trinke ich ja keine Cola, weil da war ich noch so jung, ich weiß es jetzt nicht, ja. 13, 14, 15, habe ich noch keine Cola getrunken. Auf jeden Fall habe ich diese Cola dann aufgemacht und getrunken. Danach bekam ich schreckliche Kopfschmerzen.
Ui.
Mir wurde total übel, schwummerig. Also es war so ein katastrophales Gefühl mit dieser Cola danach.
Ja.
Nichts Ungewöhnliches. Ich weiß ja jetzt noch nicht mal, ob es daran gelingen hat, dass ich nicht vorher auch normale Sachen getrunken habe und wie viel Schuld jetzt die Cola hatte.
Ja.
Aber es war halt letztendlich so, ich hatte Durst. Die Cola hat mein Empfinden komplett ruiniert.
Ja.
Es war so negativ, dass ich danach nie wieder das Zeug angerührt habe, weil dieses frühe Kindheitserlebnis, dass eine Cola so negativ sein kann, hat mich dann geprägt. Ich habe dann auch die Finger davon weg. Ich habe noch nicht mal später, als man Longdrinks getrunken hat, habe ich nie einen Cola-Longdrink getrunken,
ja,
sondern
Cola
eher die, eher mit die, mit denen, wo man halt O-Saft benutzt hat oder Kirschsaft, aber nicht Cola.
Kann ich gut verstehen. Mein einschneidendes Erlebnis mit Cola war ähnlich. Ich weiß noch, dass ganz genau, dass ich und meine Freundin Elke während der Bundesjugendspiele mega durstig wurden und da war ganz nah irgendein kleines Geschäftchen und wir haben uns jeder eine Cola geholt und dann haben wir während des Trinkens gemerkt, dass es überhaupt nicht den Durst stillt und dass wir noch komplett krass durstig sind und das weiß ich noch wie heute. Wir haben jeder die halbe Cola stehen lassen müssen und uns nochmal Wasser gekauft. Das war ganz krass, ja.
Wie diszipliniert als Kind. Also auf jeden Fall werden jetzt alle sagen, so komische Leute in dem Alter gibt es eigentlich nicht. Ein Kind mag eine Cola, haut sich dir rein und freut sich. Und wir machen so ein Drama daraus.
Ja, aber uns hat die ja geschmeckt. Nur haben wir gemerkt, dass sie überhaupt nicht den Durst stillt. Und wir waren sowas von ausgepowert. Ich war ja damals noch gut im Sport und war ja in der Schülerstaffel und da war ich natürlich veritabel durstig.
Ja, aber was ja vielleicht bei uns beide da ja ähnelt, war, das war ja in Verbindung mit Sport.
Ja, genau.
Und das ist na ja natürlich definitiv nicht das richtige Getränk. Wenn man schon Durst hat und dann meint man, man könnte sich mit der Cola den Durst löschen.
Eure Fragen zur letzten Folge.
Leonard fragt. Super, wie ihr immer wieder neue Themen findet. Nun meine Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen den einzelnen Cola-Marken, sodass eine Marke weniger ungesund wäre?
Nein. Also hier tun sich alle Cola-Marken nichts. Also man könnte jetzt im Detail, dass das eine da mal ein bisschen mehr drin ist oder weniger, aber man kann durch die Bank sagen, sind alle gleich schlecht. Und noch schlechter, das hatten wir aber auch schon erwähnt, wäre dann die Produkte mit Light oder Zero. Weil die halt eben noch schlechter sind, werden wir irgendwann mal das generelle Thema besprechen, Light-Produkte.
Ja, genau, Light-Produkte, furchtbar, da kriege ich so einen Föhn, wenn ich immer Light-Produkte trinken sehe. Gut, nächste Frage. Lara fragt, Cola oder Orangenlimonade? Also am Abend die Limonade und mittags die Cola, wegen des Koffeins. Kann man dies so zusammenfassen?
Nein, so kann man das leider nicht ganz zusammenfassen. Mittags würde ich auch keine Cola trinken, zumindest dann nicht, wenn ich dann eine erhöhte Nährstoffaufnahme haben möchte. Das hatten wir ja auch besprochen. Das heißt also, die Cola macht zwar dann vielleicht ein bisschen wach, wegen dem Koffein, da würde es auch zum Mittagessen passen, auch als Nachtisch. Aber wir hatten in der Folge ja ausführlich erklärt, dass wenn es ein gesundes Essen war, ich dann die Nährstoffaufnahme stark beschränke. Also würde dann auch mittags es nicht passen. Für den Abend, wenn man dann die Wahl hätte oder die Unwahl hätte zwischen den beiden Getränken, dann ist natürlich das richtig, dass dann abends die Limonade eher zu empfehlen wäre, weil dann eben kein Koffein enthalten ist.
Das Thema der Woche.
Also passend schon von dir eingeleitet und zur aktuellen Hitzewelle und auch zu unserer ersten Goldmedaille seit, wann war das nochmal? Seit 1988 haben wir ja mal wieder Gold im Schwimmen geholt.
Ja, krass, so toll.
Also es war ja der Herr Lukas Mertens, der geschwommen ist und der hat für die 400 Meter rund 3,48 gebraucht.
Wahnsinn, ne?
Ja, so, da muss man sich dann vorstellen, der schwimmt dann ja 8 Bahnen. Ja. Viele hören dann 400 Meter und haben nur im Kopf vielleicht 4 Bahnen. Das sind ja 8 Bahnen.
Ja.
Das heißt, der muss ja jede Bahn unter 30 Sekunden schwimmen.
Ich kapiere das nicht, wie das geht.
Ja. Muss erstmal schaffen, ja, eine Bahn unter 30 Sekunden. So, vom Gefühl her, wie schnell der schwimmt, wie viele Stundenkilometer entspricht das wohl? Ist da ein Gefühl für?
30 Stundenkilometer? Nee, das ist zu schnell.
Nein,
20 Stunden.
Das ist ja schnelles 15, Fahrradfahren. Ja,
15 Stundenkilometer.
Nein, dann schätzt du zu hoch. Also jemand, der spazieren geht, also,
ach, der,
also
geht so,
der läuft 4 Kilometer in,
ja,
der Stunde.
Ja, genau, 4 km/h, ja, stimmt.
Ja, und dieser Schwimmer schwimmt dann 6 km/h.
Oh krass, Wahnsinn,
ja,
ne?
Ja, so, aber nicht 30, das wäre dann ja schon Motorboot.
Ja, das ist so albern.
Ja, beginnen wir aber zu dem Thema.
Die Mythen der Woche.
Ja, also beim Schwimmen verbergen sich doch ganz viele Mythen und das sind jetzt mehrere Mythen. Kommen wir zum ersten. Nach dem Essen darf ich nicht ins Wasser. Mythos oder nicht?
Das ist ein Mythos, weil ich mache das ständig. Ich frühstücke ganz toll und dann gehe ich ins Wellenbad und da ist noch nie irgendwas Blödes passiert.
Ja, also wenn man das wirklich genau empfehlen möchte, ist, nach dem Essen darf ich ins Wasser, wenn es sich nur um Planschen und Abkühlen handelt. Dann gibt es da gar keinen Widerspruch. Ich kann also essen und dann da rein, weil es abkühlen ist.
Ja.
Außer es ist extrem kalt, dann darf ich auch nicht mit vollem Bauch da rein. Aber wenn es nur zum Abkühlen spielen ist, kein Thema. Wenn ich richtig schwimmen möchte, also weil ich eine Stunde lang meine Bahnen ziehen soll, dann gilt das Gleiche wie vor jedem Sport,
ja,
dass dazwischen 60 bis 120 Minuten sein sollten, je nach Verdauungssystem und Bedarf an frischen Kalorien.
Ah, okay. Also wenn ich so richtig Leistungsschwimmen mache, meine 10, 20 Bahnen mache, dann lieber eben nicht frühstücken vorher.
Das gilt aber für jede Sportart.
Ja.
Ja. Das heißt, beim Krafttraining, da kann man sich ganz vorher nochmal so einen kleinen Minishot gönnen, damit man nochmal so ein bisschen gepusht ist. Das geht aber, funktioniert aber nur gut beim Krafttraining. Und sonst sollte man eigentlich eher, weil man ja auch Fettverbrennung gerne anregen möchte, 1 bis 2 Stunden vorher nicht gegessen haben. Und dann sind auch dann die Kohlenhydrate, liegen dann auch an der richtigen Stelle an, wenn man 2 Stunden vorher gegessen hat. Zweite Frage, also nicht zweite Frage, oder zweiter Mythos. Brustschwimmen ist ungesund.
Nö. Manchmal tut es auch gut, gerade diese, das ist ja so ein bisschen beim Yoga die Haltung Cobra und es gibt natürlich auch Leute, die wirklich furchtbar Brustschwimmen, ohne sich die Haare nass machen zu wollen, da denke ich mir immer mal, oh mein Gott, liebe Leute, ihr seid im Schwimmbad, macht euch ruhig mal die Haare nass, aber ansonsten ist es doch nicht ungesund.
Ja, also du hast fast alles so ganz richtig erwähnt, also Brustschwimmen ist nicht gesund, wenn man immer den Kopf über Wasser hält. Das heißt also, dann ist der Nacken zu überbeugt und das führt dann irgendwann nochmal zu Nackenschmerzen. Das heißt also, wenn man das richtig ausführt, gibt es ja eine Tauchphase, eine Gleitphase und dann ist auch der Kopf ungefähr im gleichen Winkel, also liegt leicht horizontal wie der Oberkörper. Dann ist es richtig. Dann machen noch ganz viele die Knie falsch. Das heißt also, wenn sie dann mit den Beinen ausschlagen, verdrehen sie so ein bisschen ihr Knie dabei und dann schaden wirklich Leute ihrem Knie.
Ja, 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 genau. Ich habe auch schon mal gehört, also, wenn man Knieschmerzen hat, sollte man lieber kraulen.
Genau, genau. Also es ist also ein bisschen kniegefährlich, könnte man sagen, aber nicht, wenn man die Übung richtig kann. Wenn man aber nicht gut schwimmen kann, dann könnte man ja nicht sagen, dann krault lieber. Aber wenn jemand nicht gut schwimmen kann, dann kann er erst recht meistens auch gar nicht kraulen. Und da hat man so das Dilemma. Und hier lohnt sich das, wie bei allen anderen Sachen auch, dass man das vielleicht mal lernt. Das darf man auch noch mal richtig lernen, wenn man älter ist.
Ja, genau.
Ja, und sonst könnte man sagen, der bessere Style, der gesündere Style und der natürlichere Style wäre ja das Kraulen.
Ja.
Der nächste Mythos. 25 Meter tauchen ist gesünder als 25 Meter schwimmen.
Ich finde 25 Meter tauchen so toll. Ich liebe es. Vor allem, ich liebe es, dass ich komplett durchs Becken durchtauchen kann. Und danach fühle ich mich immer so klasse und krass. Es ist wie eine Yoga-Übung unter Wasser
für mich. Aber jetzt hast du die Frage nicht beantwortet.
Ich sage, es ist gesünder.
Nein.
Nein? Schade. Nein.
Ja. Also, es ist auch gut oder sehr gut, ja, wenn jemand schon super schwimmen und tauchen kann.
Ach so.
Dann ist das eine super Atemübung, die man auch mal einbaut.
Ja.
Ja, so, das, damit lernt man seinen Atem und mit dem Atemnot besser umzugehen. Jemand, der untrainiert ist, Anfänger ist und mit dem Schwimmen jetzt vielleicht einsteigen will, für den ist dieses zu lange Tauchen eine viel zu starke Herausforderung. Und dann sagt man, man beginnt besser beim Schwimmen lernen oder beim Schwimmen im Alter nochmal durchzuführen, dass man regelmäßig atmet, dass man also diesen Rhythmus prägt, also Zug, atmen oder Zug, atmen, je nachdem, was man von Style macht. So, und das ist dann gesünder, als wenn ich sage, ich tauche jetzt viermal.
Ah.
Aber für den Profischwimmer, der viel schwimmt, der baut das dann tatsächlich ein.
Ja, ja, man macht es ja nicht die ganze Zeit, man macht es ja, was weiß ich, so ein, zweimal am Tag höchstens. Ja.
Also wenn mir irgendwo richtig zu warm ist und wenn ich dann irgendwo bin, wo ich denke, da oben die Luft, die kann ich gar nicht einatmen, dann mache ich dann eigentlich auch immer nur hin und her tauchen.
Und ich bewundere ja so manche. Ich habe so ein paar Schwimmer im Freundeskreis, die wohl mal auch echte Taucher waren. Und die können so lange die Luft anhalten. Das ist so toll. Mhm. Betteln wir uns immer.
Ja, aber nicht nur Luft anhalten, sondern bei dem Luft anhalten sich aber auch fortbewegen.
Ja, genau, schwimmen. Die können durch krass lange Becken schwimmen. Wahnsinn. Mhm. Da machen wir immer einen Wettkampf draus.
Eigentlich hätten wir es wissen müssen.
In Salzwasser kann man ja auch ohne Brille tauchen. Wusstest du das?
Ja.
Weißt du auch, wie man das macht? Viele ziehen sich ja in Salzwasser entweder eine Taucherbrille auf oder wenn sie im Salzwasser sind, sagen sie, ich kann da ja nicht tauchen wegen dem Salz.
Ja, eigentlich ist es ja sogar so, dass da der pH-Wert wenigstens korrekt ist. Im normalen Schwimmbad ist es ein falscher pH-Wert. Man soll ja auch eigentlich nicht bloßes Wasser in sein Auge lassen. Mit Salz ist es dann wiederum gesünder. Ist dann der pH-Wert ähnlicher.
Genau. Das heißt also, im Chlorwasser muss ich auf jeden Fall eine Chlorbrille anziehen beim Schwimmen.
Ja.
Im Salzwasser muss ich das gar nicht.
Nö.
Ja, und da gibt es den folgenden Trick. Ich gehe runter unter Wasser mit zuen Augen.
Ja.
Und dann mache ich die Unterwasser im Salzwasser erst auf.
Aha.
Dann kann man klar sehen.
Ja, genau.
Der Film schützt dann.
Ja.
Man darf nur nicht runtergehen mit offenen Augen.
Ach,
das heißt, man öffnet die unter Wasser. Und immer, wenn ich das Leuten beibringe, weigern die sich dann unter Wasser. Ich mach die nicht auf.
Das ist
weil das so skurril klingt. Ja, genau.
Ja. Nee, mir ist es auch schon aufgefallen. Ich gehe ja so gern ins Thermalbad. Und oh, das liebe ich, da ohne Taucherbrille rumzuschwimmen.
Habe ich es mir doch gedacht.
Wie viel Grad sollte das Wasser für das Schwimmen eigentlich haben?
Wegen mir gerne 24 Grad. Aber ich glaube, es sollte Minimum 20 Grad haben, oder?
Nein, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte eine Stunde gut schwimmen oder auch Leistungsschwimmen machen, dann ist es wirklich so, dass für intensives Training das Wasser durchaus zwischen 26 und 28 Grad haben soll.
Oh toll, ja.
Damit man eben in der Zeit nicht auskühlt.
Ja. Ja. So. Mir ist das nämlich mal aufgefallen, in Erlangen war mal diese Wärmesache ausgefallen. Man musste im Sportlerbecken, musste man seine Bahnen ziehen und wir sind damals jeden Morgen schwimmen gegangen und es war nicht gewärmt. Es war so eiskalt, dass ich sogar nach 20 Bahnen noch geschlottert habe und gefroren habe. Das konnte nicht gesund sein. Jetzt bin ich endlich rehabilitiert in meiner Meinung.
Genau. Also ist ja ein Riesenunterschied. Wir haben ja schon mal über Kälteanwendungen gesprochen. Das heißt also, wenn ich wirklich sage, ich möchte Kälteapplikationen auf dem Körper geben, um braunes Fett zu entwickeln, das ist ja eine ganz andere Übung, als wenn ich sage, ich will schwimmen eine Stunde. Das heißt also, bei Kälteanwendungen, da will ich ja nur 8, 9 Grad haben oder 4 Grad, spielt keine Rolle. Dann geht es aber nicht darum, dass ich dann schwimme. Da gehe ich einfach nur ins Kältebecken und kühle mich runter und schwimme nicht. Hier, wenn es um Schwimmen geht, dann braucht man durchaus die 26 bis 28 Grad. Unter 26 kann es dann zu kühl werden und über 28 Grad ist dann schon fast zu warm. Mir persönlich ist es aber so, weil ich eben so viel Kühltraining gemacht habe, ist mir alles über 22 Grad eigentlich schon zu viel, auch fürs Schwimmen.
Du wieder.
Ja, so. Und wenn es dann zum Beispiel früher, als ich noch Triathlon gemacht habe, war so bei 23 Grad, hatte ich ein Problem. Weil bei 23 Grad darf man noch einen Neopren anziehen, bei 24,6 nicht mehr.
Oh.
23 ist mir aber zu warm. Also, aber wenn man keinen Neopren anhat, ist man ja langsamer.
Ach so.
Ja, weil der Neoprenanzug treibt ein bisschen nach oben und dann kann man mehr von oben schaufeln, sagen wir. Also musste ich dann bei 23 Grad einen Neopren anziehen und mir war viel zu warm darunter.
Oh no, das ist ja aber gemein.
Ja, ja, den ziehen dann alle an. Und ab 24,6, wenn das dann warm ist, das Wasser, gibt es dann Kommando, keiner darf einen anziehen.
Okay, und hättest du nicht eine Mischkalkulation machen können, dann lass doch lieber den Neopren weg und...
Nee, da war man langsamer.
Okay.
Du hast keine Chance gegen einen Neoprenschwimmer.
Und auch wenn dir dann zu warm war in den Neopren, war es dann immer noch schneller als ohne, okay.
Ja.
Wissenschaftlich bestätigt.
Die generellen Vorteile vom Schwimmen. Also, der größte Vorteil vom Schwimmen ist, dass es sich ja positiv auf unser Herz-Kreislauf-System auswirkt.
Ja, super.
Ja, und es ist quasi von allen Sportarten, nicht quasi, es ist die Sportart, die sich am besten auf den Blutdruck auszahlt.
Ja.
Ja, ja. Man kann ja laufen, schwimmen, Fahrradfahren, alles machen. Aber wenn man sagt, speziell für den Blutdruck, dann ist Schwimmen das Beste.
Ah.
Ja. In beide Richtungen. Wenn ich zum Beispiel nur mich abkühle, also ich gehe jetzt in kälteres Wasser, gehe da nur so locker rein und bin jemand, der niedrigen Blutdruck hat, dann fördere ich den Blutdruck ja damit, ne, durch die Kälte. Und wenn ich aber schwimme eine Stunde, dann senke ich damit den Blutdruck. So eine Ahnung, warum das eigentlich passiert?
Ist das irgendeine Schutzfunktion des Herzens, um den Körper zu schützen?
Ja, also, weil ich ja im Wasser bin, muss ich ja trotzdem Thermoregulation betreiben. Ja. Das Wasser ist ja trotzdem kälter als mein Körper.
Ja.
So, und während des Schwimmens steigt aber die innere Körpertemperatur durch die körperliche Anstrengung. So, und die überschüssige Wärme muss aber abgeleitet werden.
Ja.
Das macht der Körper ja grundsätzlich beim Ableiten, indem er die Blutgefäße erweitert.
Ach so, okay.
Ja, das macht der Grund generell beim Sport. Das ist ein positiver Effekt bei jedem Sport. Aber dieses Ableiten der Hitze ist dann im Wasser effektiver als unter Luft.
Aha.
Ja, das heißt also, die Hitze wird schneller abgeleitet und ich muss auch wieder schneller Hitze produzieren.
Ja.
So, und dieses führt dazu, dass die Blutgefäße vielleicht noch etwas weiter sind und erweiterte Blutgefäße senken ja den Druck auf den Gefäßwänden. Das ist schon mal ganz positiv in der Zeit, ja. So, das nächste ist, weil ich ja dann auch Sport mache im Wasser, erhöht es ja auch den Sauerstoffbedarf. So, und das gleichzeitig mit den erweiterten Blutgefäßen ist natürlich sehr positiv. Und dann übt ja das Wasser auch noch Druck wiederum auf der Haut, auf den Körper aus. So, und dann muss es dann quasi auch noch gegenarbeiten. Das heißt, der Rückfluss des Blutes ist beim Schwimmen besonders gut. Es gibt ja Zufluss und Rückfluss. Es ist quasi ein sehr gutes Rückflusstraining, was im Wasser besser stattfindet, als wenn wir draußen Sport machen.
Ah, interessant.
Ja.
Ah, das ist ja toll.
Ja, also deswegen ist es das Herz-Kreislauf-Blutdrucktraining, wenn man so will.
Ach, wie super. Wie schön, dass ich aktuell mit Minimum 6 Stunden im Swimmingpool mich befinde.
Das ist Planschen und... ja. Dann ist es natürlich auch nervenentspannend. Ja? Also das heißt, wenn man ins Wasser geht, entspannt es die Nerven und das senkt ja auch noch den Blutdruck.
Ja, stimmt.
Also wir kommen damit natürlich super runter, wenn wir im Wasser sind. Das ist ja extreme Entspannung. Aber das zahlt ja auch noch auf die Senkung des Blutdrucks ein. Und die Thermoregulation fördert ja auch das Immunsystem. Dann haben wir einen erhöhten Kalorienverbrauch. Dann bewegen wir uns im Wasser, was ja mehr Adenosin produziert. Damit haben wir abends mehr Schlafbedürftigkeit. Und wenn jemand übergewichtig ist und mit Sport anfangen will, ist es ja für ihn gelenkschonend, wenn er im Wasser trainiert.
Ja.
Also, ich kann nur sagen, Hammer, ne?
Win-win, genau.
Win-win-win. Weil wenn ich mir das so aufzähle, müsste ich denken, ich muss ja nicht wieder öfter schwimmen.
Und abends schläft man wie ein Stein.
Ja, genau.
Wenn wir das gewusst hätten.
Was leistet denn Schwimmen nicht?
Es ist natürlich so, dass es eigentlich gut wäre, wenn so ein bisschen Widerstand auf den Knochen jeden Tag wäre. Also Knochenmineralisierung und Knochenerneuerung und so ein bisschen die Knorpel erneuern, das geht nicht beim Schwimmen. Das ist wahrscheinlich sogar so, dass es eher kontraproduktiv ist, oder?
Es ist nicht kontraproduktiv, aber es reicht nicht als alleiniges Training aus. Wir müssen trotzdem auch laufen.
Ja.
Das heißt also, wir kommen nicht um die 7 bis 10 Kilometer oder die 7.000 bis 10.000 Schritte am Tag aus, weil diese Art der Bewegung, des Laufens, die braucht der Mensch grundsätzlich. Ja. Und dann brauchen wir aber auch Widerstand, was die Knochen angeht, durch klassisches Krafttraining, weil das ist kein Krafttraining.
Ja, null.
Die vielen Muskeln, die man bei den Schwimmern häufig bewundern darf, die sind nicht nur im oder während des Schwimmens entstanden, die trainieren auch außerhalb.
Ja.
So, deswegen ist es unerlässlich, wenn ich sage, das ist vielleicht mein Hauptsport, dann trainieren die sowieso im Kraftstudio. Aber wenn jemand sagt, ey, ich möchte nochmal mit Schwimmen beginnen, das ist meine erste Sportart mit über 50, dann muss man ihm sagen, ja, Schwimmen, super, haben wir ja gerade ausgeführt, aber mach zusätzlich noch Krafttraining für den Gegendruck der Knochen und auch für den Muskelaufbau, weil das schafft man mit Schwimmen auch nicht.
Unsere Tipps heute.
Wir gehen jetzt mal so drei Zeiten durch, morgens, mittags und abends, wann man schwimmen könnte. Und dann gibt es immer Vor- und Nachteile beim Schwimmen und ganz bestimmte Punkte, worauf man achten sollte. Beginnen wir mit den frühen Morgen. Also wenn ich direkt nach dem Aufstehen schwimmen gehe, wofür ist das gut?
Das ist wahrscheinlich gut, um einfach wach zu werden. Und da wird ja auch jede Menge Serotonin dann wahrscheinlich entwickelt, sofort gleich morgens.
Ja, also es ist natürlich belebend. Ja, es ist dann sogar Blutdruck fördernd, wenn man zu niedrigen Blutdruck hat morgens. Dann habe ich ja auch, kann man sagen, schon fast geduscht.
Ja,
dann brauche ich ja nur noch eine ganze kurze Katzenwäsche danach. Wenn es aber noch so früh ist, dass die Sonne noch nicht am Himmel steht, weil wenn man dann morgens um 6 Uhr schwimmen geht, das machen ja manche, dann produziere ich ja doch noch kein Serotonin.
Ah, okay.
Ich brauche ja dafür ausreichend Licht. Wenn wir morgens schwimmen wollen, dann müssen wir vorher auch ausreichend trinken.
Ja.
Also nicht vergessen, nicht, also weil man ja ins Wasser geht, muss ich trotzdem vorher nicht das Wasser trinken, sondern ich muss vorher schon, sagen wir mal, 0,5 bis 0,75 Liter Wasser getrunken haben, bevor ich da schwimme. Was man auch nicht tun kann, ist, das hatten wir auch schon mit dem morgendlichen Joggen und Ausdauertraining besprochen, man kann nicht an die Höchstleistungsgrenzen heran, wenn man nicht vorher gegessen hat.
Ah, okay.
Also es ist gut, wir haben ja die ganze Nacht nicht gegessen, dann schwimmen wir eine Stunde oder eine halbe Stunde, dann ist es ja extrem für die Fettverbrennung.
Ja.
Super. Aber ich kann nicht an die Maximalgrenzen heran. Dann muss ich 2 Stunden vorher gegessen haben.
Oh krass, dann haben wir ja alles falsch gemacht früher. Wir sind immer vor dem Büro, sind wir schwimmen gegangen, 10, 20 Bahnen.
Ja, aber wenn da Ausdauertraining angesagt war, wenn man dann den Ausgleich machen will, das ist ja alles gesund. Ja. Aber man kann nicht an die Maximalgrenze herangehen.
Ja, okay, ja gut.
Ja. So. Das heißt also, fürs Leistungsschwimmen geht das nicht.
Ja.
Da muss ich vorher gefrühstückt haben. Und wir sollen aber nicht so früh frühstücken. Ja, also da beißt sich das so ein bisschen.
Ja.
Ja, sonst hört euch nochmal da die Folge an, wie man morgens aufstehen sollte und wann man frühstückt und wann man den ersten Kaffee trinkt. So, jetzt kommen wir zum Schwimmen am Tage oder am frühen Vorabend. Sagen wir mal alles zwischen 10 Uhr und 17 Uhr. Was sind da die Vorteile?
Dass es Spaß macht.
Schwimmen. Wir wollen jetzt eine Stunde schwimmen.
Ach so,
nicht planschen.
Da sind die Vorteile. Man hat auf jeden Fall schon gegessen und kann sich auspowern, kann an die Leistungsgrenzen gehen.
Ja.
Und aber wahrscheinlich Fettverbrennung ist nicht so viel, aber man kann auf jeden Fall Kondition aufbauen.
Ja, und man hat dann auch genug Licht. Ne? Man hat ja eine hohe Lichtexposition.
Serotonin wird aufgebaut.
Und dann wird auch Serotonin aufgebaut. Aber man muss dann beachten, wenn es dann im Sommer stattfindet, bekomme ich ja zu viel Licht.
Ja.
Also muss man sich dann gut komplett eincremen.
Ja.
Weil im Wasser verstärkt sich ja dann auch noch das Licht. Ja, also man muss sich dann vor den UV-Strahlen schützen. Dann hatten wir ja gerade angesprochen, 2 Stunden vorher essen, das kann ich dann ja machen. Und weil ich das dann getan habe, kann ich an die Leistungsgrenze gehen. Vielleicht noch negativ ist, je nachdem, wo ich gerade bin, es gibt dann ja mal oft eine erhöhte Ozonbelastung.
Oha, okay.
Ja. So. Und wir reden ja gerade vom draußen schwimmen.
Ja.
Ja. Wenn jemand in der Halle schwimmt oder im Winter in der Halle schwimmt, dann hat er ja das nicht.
Ja, genau.
Ja. Und wenn er in der Halle schwimmt, dann hat er ja auch noch das Problem, dass der Sauerstoff nicht so hundertprozentig sauber ist.
Ja. Ja.
Das heißt, es ist ja so leicht chlorhaltige Atemluft. So, und dann haben wir eben keine frische Luft und wir haben eben kein Sonnenlicht. Ne? Das ist dann der Nachteil vom Hallentraining.
Mhm. Ja.
Wir haben jetzt so im Kopf, Sommer, draußen schwimmen, cool.
Ja.
Aber für viele, die im Leistungsbereich schwimmen, sind dann oft diese Bahnen immer in der Halle.
Ja, die Armen.
Und die
ja.
haben das dann nicht.
Ja. Ja,
also für uns im Freizeitschwimmbereich, der dann einfach 30 bis 60 Minuten schwimmen will, dann sucht euch ein Freibad, wo ihr draußen die Bahnen ziehen könnt. Zumindest im Sommer.
Ja, genau.
Ja.
und hinradeln zur Schwimmhalle und nicht mit dem Auto hinfahren.
Ja, kommen wir zum Abend. Oder was sind die Vorteile, wenn ich abends schwimmen gehe?
Abends schwimmen gehen, gibt es da echt Vorteile? Das kommt mir ziemlich anstrengend vor.
Ja, ich darf dann eigentlich nur leicht schwimmen gehen. Ja. Aber wenn ich es dann wieder übertreibe, pushe ich mich ja zu hoch. Das ist ja wie bei allen anderen Sportlern. Dann brauche ich zu lange, um runterzukommen. Und dann kann ich abends nicht gut einschlafen.
Ja, genau.
Also irgendwann sollte ja bis 17, 18, 19 Uhr das leistungsorientierte Schwimmen auch wirklich vorbei sein. Für Nicht-Trainierte dann schon um 18 Uhr vielleicht vorbei sein. Also darf ich nur beruhigendes Schwimmen machen. Das ist ja toll, wenn ich einfach nur so ein bisschen mich im Wasser aufhalte, leicht meine Bahn ziehe, dann beruhigt das. Das erdet mich. Das ist dann ein Ausgleich.
Ja.
Licht bekomme ich dann ja auch nicht mehr ausreichend. Das ist ja dann zu spät. Ja. Wir sollten es dann nicht auf Leistung pushen. Und es sollte dann auch nicht zu kalt sein, weil das ja auch wieder zu stark wach macht. Also es ist ein Cooldowner. Ja, von diesen drei Punkten, die wir gerade angesprochen haben, mache ich das sehr häufig gerne so. Morgens nach dem Joggen gehe ich nochmal gerne ins Wasser, aber das ist nur so ein paar Züge, so ein paar Bahnen, nur so zum Ausklingen vom Joggen.
Ja.
Nachmittags dann wirklich leistungsorientiertes Schwimmen, das mache ich ja schon lange nicht mehr, seitdem ich kein Triathlon mehr mache, sondern da ziehe ich dann andere Sportarten vor, die ich dann lieber leistungsorientiert mache.
Ja.
Abends, am frühen Abend, gehe ich nochmal gerne ins Wasser. Wenn ich dann so überhitzt bin, kühlt mich das ein bisschen runter und ich schlafe dann auch besser. Aber das muss ich dann schon so 20 Uhr machen.
Ja, okay. Ja.
Ja, dann sind wir durchgekommen. Das heißt, hier gibt es kaum Hausaufgaben für dich, weil du schwimmst ja schon sehr fleißig. Wir haben ja sonst häufig Sportarten genommen, wo ich dich sehr stark motivieren musste. Aber das ist ja von dir eine freiwillige Sportart.
Ja, total.
Ankündigen müssen wir aber auch noch eine Wiederholungsfolge, weil wir es nächste Woche nicht schaffen können, eine Folge aufzunehmen.
Ja, genau. Nächste Woche ist einfach zu viel los. Party unter anderem und Einschulung in NRW, da bin ich dabei. Ja. Das heißt, wir senden eine Wiederholungsfolge, passend zum Thema.
Ja. Passend zum Thema vielleicht. Okay, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir sehen uns trotzdem nächste Woche, aber eben nicht zur Aufnahme.
Ja, genau. Also, tschüss.
Schöne Zeit. Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.